ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ist abgewählt. Das steht seit gestern Abend fest. Der SPD-Politiker Schubert stand über 2 Jahre lang dauerhaft in der Kritik. Unerlaubte Annahme von VIP-Tickets bei Sportevents und Führungsschwäche wurden ihm und auch anderen vorgeworfen. Gestern dann also die Quittung beim Volksentscheid. Schubert ist raus. RBB-Reporter Carsten Steinmetz über den Tag danach.
Potsdams Wahlleiter Stefan Tolksdorf hat es heute Vormittag offiziell gemacht. Der Bürgerentscheid war erfolgreich. Mike Schubert ist seinen Posten los.
Das vorläufige Endergebnis sieht so aus, dass das Quorum erreicht wurde. Die Bedingungen des Bürgerentscheids für die Abwahl des Oberbürgermeisters sind erfüllt nach dem vorläufigen Ergebnis.
Knapp war es. Rund 35.700 Stimmen brauchten die Schubert-Gegner. Sie lagen am Ende 464 Stimmen über dieser Marke. Schubert wird in den kommenden Tagen die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Burkhard Exner, ebenfalls SPD, übergeben. Am 21. September soll ein neuer Rathauschef in Potsdam gewählt werden. Eine mögliche Stichwahl ist für den 12. Oktober geplant. Viele Potsdamerinnen und Potsdamer hoffen, dass der Stillstand in der Stadt dann beendet wird.
Also ich hoffe auf jeden Fall auf politische Veränderung und dass es mehr ein Miteinander wird, weil einfach ja auch nichts mehr richtig lief.
Was haben wir denn nun für eine Alternative? Es müsste eben jemand sein, der auch wirklich was für Potsdam bewirkt.
Die in Potsdam traditionell sehr starken Grünen wollen sich für einen parteiübergreifenden Kandidaten einsetzen. Entsprechende Gespräche würden schon seit längerem laufen. Das bestätigte heute Silke Reimer, die Potsdamer Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Ein überparteilicher Kandidat hätte den Vorteil, dass damit ganz klar ist, dass einfach mögliche Mehrheiten in der Stadtverordnetenversammlung gut möglich sind. Also in dem Moment, wo schon ein breites Spektrum an Parteien oder Fraktionen hinter einer Kandidatur stehen, ist es einfach deutlich wahrscheinlicher, dass entsprechende Ziele dann auch entsprechend durchgesetzt werden können.
Nuscha Aubel, die frühere Potsdamer Bildungs- und Kulturbeigeordnete, gilt als Favoritin für diese parteiübergreifende Kandidatur. Die Aufgaben für den künftigen Oberbürgermeister oder die künftige Oberbürgermeisterin sind auf jeden Fall groß, gibt die grüne Fraktionsvorsitzende Silke Reimer zu.
Das ist eine Modernisierung der Verwaltung, das ist strategische Investitionsplanung, die wir jetzt dringend voranbringen müssen, gemeinsam mit den städtischen Unternehmen, die wir haben. Und neues Vertrauen schaffen und die Themen proaktiv angehen, die jetzt anstehen.
Auch CDU und Linke sprechen sich für einen parteiübergreifenden Kandidaten aus. Die SPD, die seit 1990 immer den Potsdamer Oberbürgermeister gestellt hat, will dagegen wahrscheinlich an einem eigenen Bewerber oder einer Bewerberin festhalten.
Carsten Steinmetz war das. Mit Reaktionen auf die Abwahl des Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert. Im Herbst wird ein neuer OB gewählt. Wer gesundheitliche Schäden nach den Corona-Impfungen davongetragen hat oder meint, dass dem so ist, der hat es schwer, Hilfe zu kriegen. Betroffene berichten, dass man ihnen auch nur selten ernsthaft zuhört und glaubt. Das will Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller jetzt ändern. Was es dazu braucht, hat sie heute mit Betroffenen besprochen. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht hat das Treffen beobachtet.
Früher ist Claudia Schneider gewandert mit ihren 3 Labrador-Hunden, auch mal 30 Kilometer. Jetzt braucht die 52-Jährige für jeden Schritt in ihrem Haus in Potsdam einen Rollator. Nach den Covid-Impfungen stellte sie Muskelschmerzen fest, Krämpfe. Beim Reha-Sport dann reißen Muskeln ab.
Die ganze Gruppe drehte sich um, als ob eine Bäckertüte geknallt ist. So einen Ruck gab es in den Oberschenkeln. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich Einrisse und ein Stückchen auch ein Abriss an den Hamstrings, das sind die Oberschenkelmuskulatur hinten habe.
Ein MRT habe dann bescheinigt, die Muskelansätze seien entzündet. Schneider sagt, sie lebe ständig seitdem mit Schmerzen, erlebe Schwindel und Schweißausbrüche. Ihren Beruf als Krankenschwester könne sie nicht mehr ausüben. Aber woran sie erkrankt ist, würden ihr die Ärzte nicht sagen. Hilfe kriege sie nur schwierig. Sie zeigt auf eine lange Reihe von Aktenordnern, voll mit Anträgen auf Therapiehilfen, Diagnosen und Gegendiagnosen. Die Kasse bezahle das nicht. Pro Monat würden allein dafür bis zu 4.000 Euro fällig werden. Deswegen wäre eine Anerkennung als Impfgeschädigte so wichtig. Beantragen müssen Betroffene das in Brandenburg beim Landesamt für Versorgung. Doch Schneider bekomme von dort einfach keine Antwort. Diese Ablehnung und Stigmatisierung müsse aufhören, sagt Brandenburgs parteilose Gesundheitsministerin Britta Müller. Es brauche schnell eine angemessene Betreuung.
Wir haben hier zum einen natürlich die gesundheitliche Versorgung, weil es immer noch nicht sehr deutlich ist, um was es sich handelt, also wie die Symptome eben auch am Ende therapiert werden können. Und zum anderen eben auch die Entschädigung von schwerstkranken Menschen, die teilweise eben auch nicht mehr ihren Beruf ausüben können und jetzt zu Hause sind.
Wichtig dafür sei Forschung zu Müller, die klar aufzeige, wie Schäden aus der Impfung erwachsen können, als Grundlage für Entschädigungsverfahren. Bisher seien die kaum möglich. In Brandenburg seien bisher insgesamt 417 Anträge auf die Anerkennung von Impfschäden eingereicht worden. 7 wurden anerkannt. Claudia Schneider hofft nun auf Brandenburgs Gesundheitsministerin darauf, dass diese deutlich mehr Druck machen kann auf die Bundesregierung, um letztlich Anerkennungen und Hilfen leichter möglich zu machen.
Hilfe für Impfgeschädigte aus Potsdam war das Nico Hecht. 2024 war ein schwieriges Jahr für den Datenschutz in Berlin. Noch nie wurden so viele Datenpannen registriert und so viele Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern eingereicht. Das zeigt der aktuelle Bericht von Maike Kamp, der Berliner Datenschutzbeauftragten. Unter anderem Polizei und Staatsanwaltschaft kommen dabei nicht wirklich gut weg. Landespolitikreporterin Sabine Müller war bei der Pressekonferenz der Datenschutzbeauftragten dabei.
6.063 Mal wandten sich Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr an die Berliner Datenschutzbeauftragte, weil sie sich beschweren wollten oder Beratung brauchten. Neuer Rekord auch bei der Zahl der Datenpannen, 1.262. Mehr als 160 Mal wurden Bußgelder verhängt, zum Beispiel gegen den Anbieter einer Praxissoftware mit großen Sicherheitslücken, aber auch gegen 23 Polizeibeamte, die den Polizeicomputer unerlaubt für private Abfragen nutzten. In der Kritik steht die Berliner Polizei auch wegen der Kameraüberwachung an der Kottiwache. Die Datenschutzbeauftragte beklagt,
dass die Videokameras der Polizeiwache Cottbusator nicht nur die Wache und den direkten Eingangsbereich erfassen, sondern einen großen Teil des öffentlichen Raums in der Umgebung.
Heißt, tausende Passanten und andere Verkehrsteilnehmerinnen werden jeden Tag gefilmt. Rechtswidrig lautet das Urteil von Maike Kamp. Genauso sieht sie auch den Einsatz einer Software zur KI-gestützten biometrischen Gesichtserkennung, die die Berliner Staatsanwaltschaft bei der Strafverfolgung nutzte. Hier seien viele unverdächtige Personen betroffen gewesen, so Kamp.
Ich habe die Staatsanwaltschaft daher formal gewarnt, dass ein zukünftiger Einsatz von Gesichtserkennungssystemen gegen das Datenschutzrecht verstoßen würde bei jetziger Rechtslage.
Auf RBB-Anfrage sagt die Staatsanwaltschaft, nach ihrer Auffassung sei eine Rechtsgrundlage gegeben. Und sie weist darauf hin, die Datenschutzbeauftragte könne keine Ermittlungsmaßnahmen untersagen. Was stimmt? Damit die Datenschutzbeauftragte ernster genommen wird, brauche sie mehr Kompetenzen, fordert der grüne Abgeordnete Vassili Franco.
Deshalb wäre es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, entsprechend auch gegen Behörden Bußgelder zu verhängen.
Sorgen macht der Datenschutzbeauftragten auch der Vormarsch künstlicher Intelligenz in immer mehr Unternehmen. Ein Beispiel: Eine Berliner Firma nutzte ihre gesamte Kundenkommunikation für das Training eines KI-Systems. Die betroffenen Kundinnen und Kunden erfuhren davon nichts. Wo man es selbst in der Hand habe, sollte man vorsichtig agieren, rät Maike Kamp. Etwa wenn der US-Konzern Meta die Daten der Nutzer auf Facebook und Instagram haben will, um seine künstliche Intelligenz zu trainieren. Heute läuft die Frist ab, dem zu widersprechen. Berlins Datenschutzbeauftragte sagt:
Würde ich jetzt erstmal jedem empfehlen, auch einen Widerspruch einzulegen gegen die Verwendung der Informationen für das KI-Training, weil es doch sehr, sehr weitreichend zurückreicht, welche Informationen hier genutzt werden.
In Richtung der Berliner Behörden und Firmen sagt Kamp zum Umgang mit künstlicher Intelligenz und Datenschutz: Wir haben Ideen, aber die müssen auch gehört werden.
Die Probleme mit dem Datenschutz beim Einsatz von KI, Sabine Müller informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sie ist unterwegs in den Konzertsälen dieser Welt, eine international gefragte Sopranistin, Marie-Louise Werneburg. Aber statt in einer Metropole mit großem kulturellen Angebot hat sie vor einigen Monaten ihren Herzensort in Brandenburg im beschaulichen Putlitz in der Prignitz gefunden. Nicht unschuldig daran ist der dortige Eisladentante Ottchen. Auf einer Wohnmobiltour mit ihrem Mann und den drei Kindern landete Marie-Louise Werneburg am Eisverkaufsfenster von Ines Koplin alias Tante Ottchen.
Ottchen war so nett mit allen anderen Kindern, kannte alle Namen, war so nett mit unseren Kindern, hat gleich gesagt, jetzt sag erstmal guten Tag und bitte und danke und das war irgendwie toll. Und dann habe ich mich weggedreht, weiß ich noch ganz genau, habe eBay Kleinanzeigen aufgemacht, suche Haus in Putlitz und dann kam als allererstes Bild unser gelbes Haus, diese Fassade und dann habe ich gedacht, Ist das schön. Ich wollte, wenn, dann ein Haus mit Gaube. Es hat eine Gaube und dann sind wir sofort hin.
Liebe auf den ersten Blick also. Die Familie brach die Zelte in der alten Heimat Berlin ab und zog in die Prignitz. Auch dort findet Marie-Louise Werneburg alles, was sie für ihre Stimme, was sie für ihre Arbeit braucht.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einen guten Lehrer oder eine Lehrerin findet, wo man seine Stimme und die Ausbildung des Instruments vertrauensvoll in dessen oder deren Hände legen kann. Das war für mich das Allerwichtigste. Viel singen, viel spielen, viel ausprobieren.
Ihr Mann Michael Werneburg ist Dirigent und Musiklehrer. Mit ihm übt sie tagtäglich. Er steht in doppelter Hinsicht hinter ihr, ermöglicht die internationalen Konzerte seiner Frau.
Als die Kinder noch klein waren, sind wir sehr viel mitgefahren, dann immer mit dem Wohnmobil. Jetzt sind die Kinder in der Schule, das heißt, jetzt bin ich zu Hause und kümmere mich um die Kinder. Und dann ist die Mama mal auf Reisen und mal zu Hause.
Mit dem Wohnmobil hinterm Konzertsaal. Davon zeugen noch viele Fotos im Familienalbum. Und das schaut sich das Paar gerne mit den Kindern an.
Guck mal, Luise, das ist in Ratzeburg. Da sind die noch ganz klein. Hier. Little, da gibt's August noch gar nicht, oder?
Doch, da ist der August genau ein Monat alt. Der August ist am 6. August geboren, das am 5. September. Hier ist der August wieder im Kinderwagen, Philharmonie, Wohnwagen. Ich bin ganz viel in Deutschland unterwegs, in der Schweiz und in Belgien und den Niederlanden. Ganz selten geht es mal weiter weg. Ich war in Kanada und in 3 Monaten fliege ich nach Korea, aber hauptsächlich Mitteleuropa.
Wenn die 41-Jährige aus der weiten Welt wieder nach Hause kommt, geht es eben nicht mehr nach Berlin, sondern in die Provinz, ins winzige Städtchen Putlitz. Und wenn Zeit und Wetter sich anbieten, besucht die Familie dann den Ort, wo alles anfing mit dem Brandenburger Leben, den Eisverkauf von Ines Koplin alias Tante Ottchen. Und was sagt die zu ihrer berühmten Kundschaft?
Das ist mir so weit von Latte. Ich liebe alle meine Kinder und die Kinder lieben Tante Ottchen und das ist das Schöne hier. Ne? Und alle Menschen, die hierher kommen, sollen sich wohlfühlen. Und ich glaube, eine Familie hat hier sehr glücklich gemacht, ne, Michi? Ne?
Familie Werneburg beweist, Leben in einem kleinen, beschaulichen Ort, weit weg von der Großstadt, lässt sich mit einer internationalen Karriere gut verbinden und kann richtig glücklich machen.
Wer in den Weiten Brandenburgs unterwegs ist oder weit in der Provinz lebt, der kennt das Problem bestimmt. Das Mobiltelefon findet keinen Kontakt, weit und breit kein Netz. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch geschäftsschädigend. Viele Firmen brauchen mobiles Internet und müssen auch auf dem platten Land mal telefonieren. Wenn das nicht geht, gehen Aufträge flöten. In den letzten Jahren ist die Netzabdeckung zwar besser geworden, doch es gibt noch immer weiße Flecken. Und die will die Bundesnetzagentur jetzt finden. Eine bundesweite Mobilfunkmesswoche wurde gestartet. Wie das in Brandenburg funktioniert, weiß RBB-Reporterin Anja Kabisch.
So viel schickt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, schon mal vorweg. Eigentlich ist die Mobilfunkversorgung hier super.
Den Standard, den wir uns in Brandenburg in Deutschland wünschen, ist 4G, eigentlich sogar 5G. Und wenn wir uns jetzt den Vergleich angucken, dann liegt sogar Brandenburg immer ein Tick besser, so 1 Prozentpunkt besser als der deutsche Durchschnitt.
Doch die Statistik, die Zahlen sind das eine. Die Realität auf entlegenen Dörfern zum Beispiel eine ganz andere. Wenn der eine Anbieter auf dem Handy-Display 0 Balken hat, der andere 4.
Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben wirklich von allen 3 Telefonanbietern ein Handy mit Vertrag in der Tasche. Das macht ja keiner. Und insofern muss es das Ziel sein, dass alle 3 Anbieter ganz Deutschland zu 99,5% versorgen.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Bundesnetzagentur die Schwachstellen in puncto Mobilfunk kennen. Und mit denen kennt man sich in Altdöbern aus.
Wenn ich mit dem Handy da bin, 1 und 1 geht nicht.
Hier ist kein Internet und gar nicht. Ich habe inzwischen auch ein Smartphone aufgedrückt gekriegt. Fahren Sie mal ein paar Dörfer weiter nach über Buchwäldchen nach Zwietow. Da ist tote Hose, da ist gar nichts. Da ist Funkloch ever. Das muss unbedingt verbessert werden.
Also ist unser aller Hilfe gefragt. Und so funktioniert's. Die Breitbandmessungs-App der Bundesnetzagentur runterladen. Die ist logisch kostenfrei und ohne Werbung.
Und man kann einfach bei jeder Gelegenheit, bei der Arbeit, abends, zu Hause oder im Biergarten. Einmal kurz auf die App klicken, alles Weitere geschieht automatisch und dann wissen wir an dem Ort Ihrer Wahl, wie gut ist da wirklich die Versorgung.
Die Messung funktioniert natürlich auch nach der bundesweiten Mobilfunkmesswoche. Die Karte wird übrigens wöchentlich aktualisiert.
Soweit Anja Kabisch über die Suche nach Funklöchern und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt Sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.